Mein Name ist Frank Hatter, ich komme aus Freiberg, bin dort Jugendreferent, ein paar Leute sind ja auch da aus Freiberg und ich bin schon 10 Jahre in Freiberg, muss ich sagen. Das ist wirklich, ich habe dieses Jahr so ein Jubiläum, das ist richtig gut und ich habe schon viel erleben dürfen mit Gott und mit Jugendlichen, mit Kindern. Wir machen Jugendgottesdienste, wir machen junge Gemeinde, wir machen Kindergottesdienste und viele andere Sachen. Also ich bin da sehr dankbar und ich freue mich, dass ich heute Abend hier sein kann, denn ich glaube, ich finde die Jüngerschaftsschule so toll. Vor allem, weil unsere Jugendlichen auch gern mitmachen, aber vor allem, dass es das gibt. Und das ist ja wirklich was Seltenes eigentlich. Also wenn ich komme ja eigentlich aus Baden-Württemberg, gell? Ich kenne dort keine Jüngerschaftsschule. Ich weiß nicht, wo man da hingehen könnte. Und hier ist das so eine tolle Arbeit. Und wir genießen das und profitieren total in Freiberg von dieser Arbeit. Vielen herzlichen Dank, Kattel und alle, die dazugehören, dass ihr das macht. Das ist eine richtig gute Sache. Ich freue mich sehr. Ich möchte heute Abend ein paar Gedanken sagen zu dem Thema Jesus mag es heiß. Da gibt es auch eine Präsentation, glaube ich. Jesus mag es heiß. Und ich möchte mit euch einen Text anschauen in der Offenbarung 3. Jesus mag es heiß. Und es hat nichts mit Sommer, Sonne und Ferien zu tun, sondern es hat was zu tun mit unserem Glauben. Der erste Punkt heißt, Jesus, wie findest du mich? Ich frag manchmal Jugendliche, wie geht's dir eigentlich? Und ich frage dann immer weiter, wie geht's eigentlich dir in deinem Glauben? Wie geht's denn dir in deinem Gebetsleben, in deinem Bibellesen? Und da fallen die Antworten manchmal sehr unterschiedlich aus. Die einen sagen, ja super, und ich erlebe total viel mit Gott, obwohl total viele Herausforderungen da sind. Und andere sind dann ganz schweigsam. Wie geht's dir denn geistlich so? Ich versuche dann irgendwie einen Weg zu finden, sie zu ermutigen, sie zu führen, zu leiten. Aber was mir viel besser gefallen würde, wenn sie mich fragen würden, sag mal, was denkst du über mich und mein Glaubensleben? Gib mir mal ein ehrliches Feedback. Ich weiß nicht, ob ihr so geistliche Leiter habt, wo ihr so eine Frage mal stellen könntet. Wie denkst du eigentlich über mich? Über meinen Glauben, wie schätzt du mich ein, wo könnte ich Hilfe brauchen? Ich glaube, dass sich Jesus total stark an uns interessiert ist und uns total lieb hat. Wie wäre es, wenn du Jesus mal fragen würdest, Jesus, wie findest du mich eigentlich? Wie findest du mein Gebetsleben, mein Glaubensleben? Wie findest du eigentlich, wie ich meine Beziehungen lebe? Wie findest du eigentlich meine Fernsehgewohnheiten, mein Umgang mit Geld? Was denkst du eigentlich darüber? Was würde er sagen? Ich glaube, er würde sagen, ich liebe dich total. Aber dein Gebetsleben, naja, was soll ich sagen? Ich finde es manchmal ein bisschen langweilig. Und da gibt es vielleicht ein paar Verbesserungsmöglichkeiten. Ich glaube, Jesus ist total liebevoll. Aber ich glaube, er möchte uns fördern. Er möchte eine ganze Menge mit uns erleben. Und ich glaube, wir dürfen uns ihm mal so eine Frage stellen. Jesus, wie findest du mich eigentlich? Wie findest du, bin ich eigentlich ein Christ nach deinem Herzen? Oder bin ich irgendwie so ein schwieriger Brocken oder sowas für dich? Wir wollen jetzt in die Offenbarung springen. Da gibt es 7 Briefe an Gemeinden. Und in jedem dieser Briefe spricht Jesus. Das ist quasi eine Botschaft an eine Gemeinde. Kann man sagen, wie so eine E-Mail, wie so eine WhatsApp, wie so ein Feedback, dass Jesus diesen Gemeinden gibt und sie einfach mal betrachtet und einschätzt und Tipps gibt. Wir lesen Offenbarung 3, Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt Jesus, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Jetzt kommt's. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist, ach, dass du kalt oder heiß wärest. Weil du aber lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Ausspeien aus meinem Munde. Punkt 2. Jesus findet Lauheit zum Kotzen. Ein bisschen hart formuliert, aber so steht's hier. Jesus findet Lauheit zum Kotzen. Jesus nimmt in dem Fall kein Blatt vor den Mund. Er spricht Klartext. Es gibt hier 3 Temperaturstufen, nämlich heiß, lau und kalt. Heiß ist super. Kalt ist konsequent gegen Gott. Und lau ist eigentlich das Problem. Ist irgendwie zum Kotzen, ja. Wie muss man sich das vorstellen? Stell dir mal pisswarmes Cola vor. Oder stell dir mal flüssiges Eis vor, das geschmolzen ist. Oder stell dir mal lauwarmen Kaffee vor. Das schmeckt alles nicht. Cola muss richtig kalt sein. Eis muss richtig kalt, eisig sein und Kaffee muss heiß sein. Und alles andere ist irgendwie nicht lecker. Bevor man was auskotzt, steht man kurz davor, dass es einem schlecht wird. Und das ist ein ziemlich krasses Bild, wenn das Jesus empfindet bei dieser Gemeinde, dass es ihm schlecht geht, wenn er an diese Gemeinde denkt. Was ist heiß? Heiß, das sind lebendige Christen, die mit Jesus leben, die erfüllt sind von seinem Heiligen Geist. Das ist unser Ziel, dahin wollen wir. Was ist kalt? Das sind diejenigen, die ohne Gott leben. Ihr geistliches Leben ist tot. Und was ist lau? Ich stelle mir das so vor, mit einem Fuß in der Gemeinde, mit dem anderen Fuß in der Welt. So ein Part-Time-Lover, Teilzeit-Christ. Oder so ein Chamäleon. Ein Chamäleon, das sich so anpassen kann. Wenn derjenige in der Gemeinde ist, dann ist er christlich. Wenn er in der Welt ist, dann ist er weltlich. Sie passen sich total an. Sie sind extrem flexibel. Sie lobpreisen mit den Christen, aber sie lästern, fluchen, betrügen und lügen mit den gottlosen Menschen. Lauheit. Voller Kompromisse. Und Jesus findet das nicht gut. Erstaunlich ist die Reihenfolge. Für Jesus ist Lauheit schlimmer als kalt sein. Also für Jesus ist heiß top, dann kommt kalt und dann kommt lau. Also eine Kategorie, die würde ich so nie machen, aber Jesus macht das so. Das ist das eine Problem dieser Gemeinde. Da gibt es aber noch ein zweites. Vers 17. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Punkt 3. Eine völlig falsche Selbsteinschätzung. Sie sagen zu Jesus, was willst du eigentlich? Wir sind doch ganz okay. Wir sind doch cool. Wir brauchen nichts, wir sind reich. Und wir brauchen auch niemanden, der uns sagt, was wir zu tun haben. Was ist das? Eine völlig falsche Selbsteinschätzung. Sie behaupten, dass es ihnen gut geht, obwohl sie lau sind. Und Jesus sagt, tatsächlich seht ihr anders aus. Ihr seht nämlich elend aus, jämmerlich, arm, blind und bloß. Was ist das für eine Analyse? Und ihr Stolz und ihre Überheblichkeit trieft aus allen Poren. Woher kommt denn das? Vielleicht haben sie sich gefährlich weit von Jesus entfernt. Und dadurch sind sie blind geworden für geistliche Realitäten. Vielleicht sagen sie, eigentlich brauchen wir Jesus nicht so richtig. Höchstens, dass er unsere egoistischen Wünsche befriedigt. Aber es gibt gute Nachricht. Jesus wäre nicht Jesus, wenn er nicht eine Chance geben würde. Denn er liebt diese Gemeinde. Er liebt sie total und er will sie auch bewahren davor vor Verderben. Er bietet ihnen einen Weg an aus diesem Dilemma. Vers 18. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest. Und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Punkt 4. Jesus will mit dir 3 Deals machen. Wir können davon ausgehen, dass das eine reiche Gemeinde war, eine reiche Stadt, Laodicea. Und vermutlich gab es dort heiße Quellen, eine Thermalstadt. Da sind die Leute wahrscheinlich gekommen, die Touristen, haben viel Geld mitgebracht. Und wir können davon ausgehen, dass es dort eine besondere Medizin gab, eine Augensalbe. Und die war so beliebt und so bekannt, dass sie weltweit verkauft wurde und auch das hat zu sehr viel Reichtum geführt. Also es war eine Handelsstadt. Und was macht Jesus? Er spricht sie als Konsumenten an, als konsumorientiert. Und er macht mit ihnen einen Handel, einen Deal. Eigentlich drei Deals, ja. Und sie sollen erstaunlicherweise bei Jesus einkaufen. Ein Deal bedeutet ja, man gibt etwas und kriegt was zurück. Also man handelt. Man gibt Geld und kriegt irgendeine Ware, ja. Wie sieht es nun konkret aus? Jesus sagt zu ihnen, kauft von mir Gold. Dann seid ihr nicht mehr arm. Die hätten bestimmt bestritten, dass sie arm sind, weil sie haben ja viel Geld. Aber Jesus meint was anderes. Was ist dieses Gold? Gold ist Gott. Gottes Herrlichkeit, Gottes Herrschaft, Gottes Größe. Er sagt eigentlich zu ihnen, kommt mit eurer Bedürftigkeit, mit eurer Armseligkeit und holt bei mir den wahren Reichtum, die Herrschaft Jesu, die Gegenwart Jesu, die Herrlichkeit Jesu. Streckt euch nach diesem Gold aus, das nur ich euch geben kann. Das, was wirklich Wert hat im Leben. Zweiter Deal. Sie sollen bei Jesus weiße Kleider kaufen. Weiße Kleider. Und was machen diese Kleider? Sie bedecken ihre Nacktheit, ihre Erbärmlichkeit. Was ist damit gemeint? Es ist damit gemeint, den Stand, den sie durch Jesus bekommen, die Rechtfertigung, die Erlösung, die Jesus am Kreuz bewirkt hat, nach der sollen sie sich ausstrecken, nach der Position in Christus. Die Rechtfertigung, die weißen Kleider, die Kleider der Gnade, die alle Sünde bedeckt. Danach sollen sie sich ausstrecken. Und drittens, sie sollen Augensalbe kaufen, damit sie nicht mehr blind sind. Es gibt also eine geistliche Blindheit, eine Verblendung. Und wir brauchen alle Jesu Heilung. Wir brauchen Jesu realistisches Sehvermögen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und danach sollen sie sich ausstrecken. Nach diesen drei Dingen, nach dem Gold der Herrlichkeit und der Herrschaft Jesu, nach den weißen Kleidern der Rechtfertigung, der Position, die wir haben in Christus, Position der Gnade. Und drittens, diese Augensalbe. Wir sollen uns ausstrecken nach der Heilung Jesu und nach dem Heiligen Geist. Und diese Deals, die klingen ziemlich vorteilhaft. Das ist ein super Schnäppchen, würde ich mal sagen. Jesus bekommt den ganzen Mist, die Armseligkeit, die Sünde, die Gottlosigkeit und sie bekommen die Gnade Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Warum macht Jesus so ein Angebot? Wir lesen weiter, Vers 19. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. Seid nun eifrig und tut Buße. Fünftens, Jesu Korrektur ist Liebe. Jesus macht das aus nichts anderes als aus Liebe. Er will, dass diese Gemeinde auf die richtige Spur kommt. Er will, dass diese Gemeinde nah an ihm dran bleibt. Er will nicht, dass sich die Sünde breit macht. Er will nicht, dass die Menschen verloren gehen. Jesu Korrektur ist Liebe und das ist eine verblüffende Erkenntnis. Manchmal denken wir, wenn wir korrigiert werden, wenn wir kritisiert werden, dann will uns jemand was Böses. Aber wir haben wahrscheinlich viel zu wenig konstruktive Korrektur erlebt. Jesus will uns konstruktive Korrektur geben. Er will uns auf den richtigen Weg zurückbringen. Das ist wie so ein TÜV beim Auto, muss man durchchecken. Wie so einfach mal so eine Kontrolle, eine Prüfung. Jesus prüft mich und dich und ganze Gemeinden. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Jesus macht das. Er schaut uns an. Seine Augen durchkreisen die Lande, heißt es mal in der Bibel. Er will uns prüfen. Er will uns ein Feedback geben, ein ganz ehrliches. Aber Feedback allein reicht nicht. Es muss ja noch mehr passieren. Es muss eine Kehrtwende stattfinden. Es muss wirklich ein Umdenken stattfinden, unsere Gedanken. Der Stolz, der muss gebrochen werden. Es gibt eine sehr wichtige Bibelstelle, die heißt, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. 1. Petrus 5, Vers 5. Gott widersteht den Stolzen, den Hochmütigen. Und wer will schon Gott gegen sich haben? Ich nicht. Ihr bestimmt auch nicht. Jesus möchte unseren Stolz brechen. Er möchte, dass wir in seiner Gnade leben. Jesus soll ihnen wichtiger werden als alles andere. Aber wollen wir das? Jesus jedenfalls wirbt um sie. Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Punkt 6. Jesus klopft an deine Herzenstür. Jesus klopft an deine Herzenstür. Ich liebe dieses Bild. Jesus steht vor der Tür und klopft. Er ruft, hallo, darf ich dich besuchen? Darf ich zu dir kommen? Darf ich in dein Leben eintreten? Er klopft ganz zärtlich. Also er macht keinen Überfall, keinen Einbruch, sondern er fragt und klopft. Und die Frage ist, wie reagierst du? Hörst du ihn, wenn er klopft? Hörst du ihn, wenn er ruft? Öffnest du ihm? Oder lässt du ihn draußen stehen? Weist du seine Liebe ab? Oder öffnest du ihm dein Herz? Wenn ja, dann beginnt eine Jesus-Party. Dann wird er das Abendmahl mit mir halten, mit uns halten. Er wird uns Vergebung schenken und wird uns Wiedergutmachung geben. Jesus will uns mit seiner Liebe erfüllen, wenn wir die Tür aufmachen, unsere Herzenstür. Aber damit nicht genug. Vers 21. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Punkt 7. Es gibt eine unfassbare Belohnung. Zuerst mal dieses Überwinden. Ich stelle mir das so vor, ich stehe vor einer Mauer und ich muss da drüber. So ähnlich wie bei dem Training von Elite-Soldaten, die müssen dann über so eine Mauer klettern und auf der anderen Seite runterspringen. Und dann haben sie die Mauer überwunden. Ja? Und so sollen wir auch Lauheit überwinden. So sollen wir unsere falschen Wege überwinden. Psalm 18, Vers 30. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Das ist richtig toll. Und jetzt diese Belohnung. Es gibt eine unfassbare Belohnung. Wir dürfen mit Jesus auf dem Thron sitzen und mitregieren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das übersteigt meine Vorstellungskraft. Das ist unfassbar. Und wir werden das erst in der Ewigkeit wirklich sehen, was das bedeutet. Kommen wir zurück auf den Boden der Tatsachen. Ich möchte mal zusammenfassen. Jesus möchte nicht, dass wir laue Christen sind, sondern er will, dass wir heiße Christen sind. Und er tut alles, um uns zu verändern. Er prüft dich und mich und er zeigt uns konkrete Wege, wie wir heiß werden. Wie kann das im Alltag geschehen? Punkt 8. Wie werde ich ein heißer Christ? Erstens, starte den Tag mit Jesus. Also die Erkenntnis ist vielleicht nicht neu, aber ist wichtig. Starte den Tag mit Jesus. Wir brauchen täglich den persönlichen Kontakt mit Jesus. Hier kommt natürlich die Gemeinde ins Spiel, der Gottesdienst, Hauskreis, junge Gemeinde, Rüstzeiten und Jüngerschaftsschulen. Auf einer Rüstzeit oder Jüngerschaftsschule ist es ja relativ einfach. Es gibt den Morgenlobpreis für die Frühaufsteher, es gibt die stille Zeit, es gibt Lobpreis mit einer Band. Und es gibt ein tolles Thema. Das ist ja wunderbar. Jeden Tag mit Jesus in Kontakt. Aber was passiert am Montag? Und am Dienstag? Und am Mittwoch? Und am Donnerstag? Und am Freitag? Und am Samstag? Was passiert dann? Wie ist denn das? Startest du auch da deinen Tag mit Jesus? Die Gemeinschaft ist ja weg. Die Lobpreisband ist weg. Kann man überhaupt noch Lobpreis machen? Und der Alltag ist da. Die Schule ist da, die Ausbildung, der Beruf. Jesus hat mal ein Gleichnis erzählt von dem vierfachen Ackerfeld. Und er erzählt darin von den Dornen. Da gibt's ja dieses kleine Samenkorn, das in den Boden fällt und zu einer Pflanze wächst und dann kommen die bösen Dornen. Und die Dornen, die kesseln dieses kleine Samenkörnchen ein. Und die Dornen verhindern, dass dieses Pflänzchen wächst. Und was sind diese Dornen? Die Dornen sind, Markus 4, Vers 19, die Sorgen der Welt, der trügerische Reichtum, die Begierden nach allem anderen. Das ist das, was dieses Pflänzchen im Wachstum einschränkt. Und da ist eine Gefahr dahinter. Wenn wir diesen Kontakt mit Jesus nicht haben, wenn die Sorgen des Alltags uns platt machen, dann werden wir laue Christen. Wir müssen uns also fragen, wie sehr habe ich eigentlich Jesus lieb? Wie sehr brauche ich ihn? Wie verzweifelt brauche ich ihn? Ist er wirklich der Herr in meinem Alltag? Also deshalb der Tipp, starte den Tag mit Jesus. Aber wie sieht jetzt zum Beispiel deine Morgenroutine aus? Wenn du so ein Schüler bist, ich weiß nicht, sind ganz viele Schüler auch hier, manche Schüler haben mehrere Wecker auf ihrem Handy geschaltet. Ich habe schon gehört, dass es 5 Wecker gibt bei manchen Leuten, bis sie wach werden. Dann schlafen manche bis zum Anschlag, schnell unter die Dusche, schnelles Frühstück und dann in die Schule. Morgenroutine. Es gibt Erwachsene, die brauchen morgens erstmal die Nachrichten. Im Radio, im Fernsehen. Und dann kommt die Zeitung. Erstmal informieren und dann zur Arbeit. Mit Frühstück natürlich. Dann gibt es aber auch, ich weiß nicht, kennt ihr die Senioren, die sportlichen Senioren, die morgens um 6 Uhr ins Freibad gehen, ihre Längen schwimmen. Kennt ihr die? Also in meiner Heimstadt ist das so. Da ist morgens um 6 wirklich das Freibad voll mit Senioren, die schwimmen. Ich finde das total klasse. Danach gehen sie zum Bäcker, holen sich Brötchen und lesen die Zeitung. Oder Hundebesitzer. Hundebesitzer müssen morgens raus, denn sie müssen ihren Hund ja Gassi führen. Und danach kommt das Frühstück, ja, und dann geht's zur Arbeit. Und dann gibt's noch die Sportler. Es gibt ja Sportler, die brauchen morgens erstmal einen halben Liter Mineralwasser. Dann machen sie ihr Müsli frisch mit frischen Früchten. Dann joggen sie und duschen und dann kommt das Frühstück und dann werden die Mails gecheckt und dann gibt's noch alles mögliche andere und dann startet der Tag. Morgenroutine. Ich weiß nicht, wie deine aussieht. Auf jeden Fall wichtig ist, wie sieht eigentlich die Morgenroutine von Jesus aus? Und die Antwort heißt, keine Ahnung. Außer, ich weiß nicht, ob Jesus gejoggt hat, keine Ahnung. Außer Markus 1, Vers 35, und am Morgen, noch vor Tage, stand er auf und ging hinaus und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Das ist die Morgenroutine von Jesus. Es ist morgen. Bevor alles, das ganze Leben losgeht, sucht er einen einsamen Platz und betet. Und weil Jesus ja uns zeigen will, wie man ihm nachfolgt, ist das schon sehr bedeutsam. Sein Gebetsleben ist ein Modell für uns, ein Vorbild. Also morgens, allein, einsamer Ort, Gebet. Das ist die Morgenroutine von Jesus. Er zog sich zurück, um mit seinem Vater Gemeinschaft zu haben. Es gibt noch andere Zeiten, wo er sich zurückzieht, auch tagsüber, auch abends, auch ganze Nächte, aber eben auch morgens. Und als er in Jerusalem war, da hat er sogar einen speziellen Lieblingsplatz, das war dieser Garten Gethsemane mit den Olivenbäumen. David spricht in Psalm 143 mal davon, lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir. Am Morgen die Gnade Gottes hören, das will der David. Oder Psalm 59, ich aber will von deiner Macht singen und des Morgens rühmen deine Güte, denn du bist mir Schutz und Zuflucht in meiner Not. Also auch David sucht den Herrn am Morgen. Warum ist denn das so wichtig? Ich glaube, weil Jesus sich nach uns sehnt. Er möchte schon am Morgen, am Anfang des Tages mit uns Gemeinschaft haben. Er will mit uns durch den Tag gehen, weil er möchte, dass wir Salz sind, Licht sind, dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Er möchte, dass er dein Chef ist. Und er möchte den Tag mit dir durchsprechen. Das ist am besten, das machst du morgens. Sozusagen eine Tagesbesprechung, sozusagen eine Dienstbesprechung. Die Frage ist aber, welches Zeitfenster räumst du ihm ein am Morgen? Und das ist ein heikles Thema, ich weiß. 0 Minuten, 5 Minuten, 15 Minuten oder 30 Minuten? Wie groß ist das Zeitfenster, das du Jesus gibst? Immerhin, der Tag hat immerhin 24 Stunden, wenn es also mal 5 Minuten, das ist schon nicht so viel. Überlegen wir mal, was könnte man in 5 Minuten alles schaffen? Zum Beispiel, man könnte in den Kalender schauen, gucken, was da so los ist. Dann könntest du Jesus begrüßen, sagen, guten Morgen Jesus, guten Morgen Heiliger Geist. Du könntest Jesus loben mit Worten und zu ihm beten, ihn anbeten. Du könntest auch eine kurze Stille sogar schaffen und seine Liebe empfangen. Und du könntest den Tag kurz in Jesu Hände legen und noch vielleicht ganz schnell um seinen Schutz bitten. Könnte man in 5 Minuten schaffen, glaube ich. Wenn du jetzt ein bisschen mehr Zeit hättest, 15 Minuten, da könnte man noch vielleicht ein Lobpreislied singen, falls du musikalisch bist. Ich bin es nicht, aber man könnte ein Lied singen, 15 Minuten, ja. Man könnte auch die Losung lesen, 2 kleine Bibelverse und etwas aus Gottes Wort aufnehmen. Man könnte sogar auch um Vergebung bitten. Man könnte um die Erfüllung des Heiligen Geistes bitten. Man könnte um die Führung bitten. Und man könnte auch für die Menschen beten, die einem heute begegnen. 15 Minuten, das könnte man gerade so hinkriegen, ja? Wenn du jetzt aber 30 Minuten hättest, das ist ja wirklich Luxus, 30 Minuten mit Jesus am Morgen, da könntest du zu dem ganzen anderen ein Kapitel in der Bibel lesen. Könnte man schaffen, 30 Minuten. Ein paar die wichtigen Dinge unterstreichen. Sozusagen ein Stück von der Wahrheit Jesus mitnehmen in den Alltag, damit man gegen die Lügen des Teufels etwas in der Hand hat. Wir sind nämlich im Kampf, und zwar täglich. Und Römer 12, Vers 2 sagt, ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, durch die Wahrheit Gottes. Und diese Wahrheit Gottes empfangen wir durch sein Wort. Also ein Kapitel in der Bibel könnte man schaffen in einer halben Stunde, ja? Also, und auch noch andere Sachen. Man könnte auch ein Andachtsbuch lesen. Also ich lese zum Beispiel immer auch ein Andachtsbuch, zum Beispiel das von Heidi Baker, Ohne Netz und doppelten Boden. Das ist ein sehr gutes, kann ich sehr empfehlen. Man könnte sogar auch noch ein bisschen mehr beten für verfolgte Christen oder auch für die Gemeinde oder für die Jugendarbeit und so weiter. Könnte man alles in dieser halben Stunde schaffen. Und manche Leute gibt es, die legen die Waffenrüstung aus Epheser 6 an. Also imaginär natürlich. Den Gürtel, den Helm, den Schild, das Schild. Also ja, das machen manche Leute, dass sie einfach sagen, ich möchte nicht aus dem Haus gehen, ohne diese Waffenrüstung, ohne diesen Schutz, den Jesus mir gibt, mitzunehmen. Man kann natürlich noch mehr machen, man kann auch hörendes Gebet machen, man kann auch visuelles Gebet machen. Das finde ich ja das Allerschärfste. Johannes 5, Vers 19, Jesus sagt, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Das muss ein Film sein, das muss ein Video sein, das Jesus einem, dem Jesus zeigt, das, was er vorhat. Das finde ich schon richtig gut. Also, wie sieht deine Morgenroutine aus? Was könnte man machen in einem Zeitfenster von 15 oder 30 Minuten, um den Tag zu beginnen mit Jesus? Starte den Tag mit Jesus, aber mach keinen Stress. Es klingt ein bisschen nach ein bisschen viel tun, ja. Aber wir sind ja bei dem Thema, wie kann ich diese Lauheit überwinden? Starte den Tag mit Jesus auf deine Art und Weise, so wie du es machst, wie du dein Leben mit deiner Beziehung mit Jesus lebst. Druck und Stress kommt nicht von Gott. Angst kommt auch nicht von Gott. Liebe kommt von Gott. Nächster Punkt, nächster Unterpunkt. Also wie werde ich ein heißer Christ? Punkt 2, finde deine Aufgabe im Reich Gottes. Finde deine Aufgabe im Reich Gottes. Ich finde es sehr wichtig. Ich glaube, ich wäre im Glauben nicht so stark gewachsen, wenn ich nicht eine Aufgabe im Reich Gottes gehabt hätte. Das kann in der Gemeinde sein, das kann aber auch überregional sein. Das kann auch ein Gebetsdienst sein, irgendwas. Denn ohne eine konkrete Aufgabe im Reich Gottes wird der Glaube lau. Und dabei ist es auch wichtig, dass wir nicht etwas für Jesus tun, sondern dass wir Dinge tun mit Jesus, im Namen Jesu, durch Jesu. Da gibt es auch im Bibelvers Kolosser 3, Vers 17, und alles, was er tut mit Worten und mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Also nicht für, nicht abrackern für Jesus, so wie die Maria, nee, die Martha, nicht abrackern für Jesus, sondern Dinge mit Jesus tun, ihn auf ihn hören und dann tun, was er sagt, in seinem Namen Dinge tun. Aus Dankbarkeit. Und letzter Punkt. Wie werde ich ein heißer Christ? Drittens, umgib dich mit heißen Christen. Umgib dich mit heißen Christen. Das ist ganz wichtig. Es gibt ja Leute, die ziehen einen runter. Die murren immer, die klagen immer, die sagen immer, die anderen sind schuld, dass es mir so dreckig geht. Mit solchen Leuten sollte man sich nicht umgeben, ja. Für die betet man, ja. Aber es gibt auch Leute, die sind Ermutiger. Umgib dich mit heißen Christen, dann bleibst du heiß. Und da gibt es jetzt dieses tolle Bild von dieser Kohle im Kohlenfeuer, die glüht. Und die glüht solange sie im Kohlenfeuer ist. Aber wenn du sie rausnimmst, dann wird sie ganz schnell abkühlen. Umgib dich mit heißen Christen, dann bleibst du heiß. Jesus mag es heiß. Wenn wir ein Fazit machen wollten, dann würde man sagen, ja Jesus, ich will mich ausstrecken nach dir, nach deiner Kraft. Ich möchte diese Lauheit ablegen. Ich möchte von dir neu entzündet werden. Und ich möchte jetzt, dass wir zusammen beten. Genau, lasst uns beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für alles, was du uns deutlich gemacht hast heute. Und wir danken dir, dass du uns lieb hast. Und wir danken dir, dass du uns unser Leben anschaust und prüfst. Und wir wollen dich bitten, dass du uns zu heißen Christen machst. Dass du alle Lauheit aus unserem Leben rauswirfst. Dass Lauheit keine Chance hat, sondern dass dein Heiliger Geist in unserem Leben ist. Wir wollen uns ausstrecken nach deiner Herrschaft. Wir wollen dieses Gold, diese Gegenwart von deiner Herrlichkeit. Wir wollen uns ausstrecken nach deinen weißen Kleidern, nach dieser Rechtfertigung, nach dieser Position, die du uns gibst in deinem Blut, durch dein Kreuz. Und wir wollen uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist, nach dieser Heilung. Und Jesus, wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, den Tag zu starten mit dir, dass du Priorität kriegst in unserem Leben. Und wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, die Aufgabe zu finden, die nur wir tun können, die du für uns vorbereitet hast in deinem Reich. Und wir wollen dich bitten, dass du uns heiße Christen an die Seite stellst, dass wir heiß bleiben für dich. Du bist der lebendige Gott. Wir preisen deine Herrlichkeit und wir wollen uns dir unterstellen, denn du bist der lebendige Gott. Dir gebührt alle Ehre. Amen.